Hallo, schönen guten Abend. Freue mich, dass ihr hier seid. Freue mich, dass ich noch hier bin. Ihr habt es vielleicht gehört, es ist meine letzte Predigt in FCC. Ich schaue auf 3 tolle Jahre hier zurück als Trainee, habe viel gelernt, viele neue, tolle Leute kennengelernt und auch sehr, sehr viel einfach glaubenstechnisch über Gott gelernt. Und ich bin euch sehr dankbar für, aber meine Verabschiedung kommt erst in 2 Wochen, deswegen spare ich mir das auf. Ich bin der David übrigens, war 3 Jahre hier ein Trainee. Und wir befinden uns gerade in dieser Predigtreihe schon seit 3 Wochen über Freiheit. Und wir haben verschiedene Themen schon besprochen. David hat vor 3 Wochen, glaube ich, über das Thema gepredigt. Was ist eigentlich Freiheit? Und dann die Woche drauf hat der darüber gepredigt. Freiheit von Angst und Freiheit von Sorge. Und ich führe heute die Predigtreihe fort mit dem Thema Freiheit von Schuld und Freiheit von Anklage. Wisst ihr, Schuldgefühle und Anklagen, die hat man immer dann, wenn man bewusst gegen etwas verstößt. Wenn man irgendwas macht, was nicht richtig ist, wenn man irgendeine Norm oder irgendeinen ethisch-moralischen Standard verletzt, dann hat man Schuldgefühle, weil man etwas gemacht hat, wofür man schuldig ist. Und ihr kennt das vielleicht, die Ampel hier vorne, die wechselt einfach nie von Rot auf Grün. Und jedes Mal, wenn ich über Rot laufe, denke ich, das ist eigentlich falsch. Und jetzt gehe ich auch noch in die Kirche, was bist du nur für ein Christ? Ja? Oder wenn wir auch andere Dinge machen, wenn wir vorne gelber Sack, Pappe und Restmüll und wir werfen immer die Pappe in den Restmüll rein, da hat man vielleicht auch ein schlechtes Gewissen, ja? Wenn man den Müll nicht richtig trennt. Und ich glaube, das ist bei ganz, ganz vielen kleinen Dingen so, dass wir manchmal kleine Gewissensbisse haben oder Dinge uns Schuldgefühle einflößen lassen. Nun, ich habe mich an eine Begebenheit vor ungefähr 4, 5 Jahren erinnert, wonach ich mich wirklich sehr, sehr schuldig gefühlt habe. Und zwar, ich hatte in Aachen, damals war ich noch ein Jugendpastor in Aachen, war eine kleine Jugendgruppe und ich habe mich mit denen entschieden, an einem Samstag in die Skihalle nach Neuss zu fahren. Und es war ein toller Tag, wir haben das Auto gepackt, sind losgefahren. Irgendwann waren wir da, standen an der Kasse und das Erste, was ich gemacht habe, ist natürlich die Preise checken. Okay, für meine Kids, die waren noch alle Schüler, die haben 25 Euro bezahlt, genau. Und ich war ja erwachsen, damals Ende 20, und dann gesagt, okay, für mich kostet es 34 Euro. Und 5 Jungs hatte ich mit und dann sind sie zur Kasse gegangen, der Erste 25 Euro, Zweite 25 Euro, Dritte 25 Euro, Vierte 25 Euro, Fünfte 25 Euro und dann stand ich an der Kasse, guck mich an, sagt 25 Euro. Ich so, korrekt, 9 Euro gespart. Und ich habe total gefreut, Wechselgeld in die Hand genommen, drehe mich um und sehe meine Jugendgruppe und denke, du bist mit deiner Kirchenjugendtruppe, gehst du Skifahren. Und dir fällt nichts Besseres ein, als die Skihalle zu beklauen. Aber dann gehen die ganzen Diskussionen im Kopf los, dann fängt man an zu überlegen, ja, aber eigentlich ist das ja so, die ist selbst schuld, wenn die mich für einen Schüler hält, hat nicht gesehen, dass ich voll alt aussehe, ist selbst schuld. Und theoretisch gesehen, ich bin ja noch ein Schüler, ich bin ein Schüler von Jesus. Und man versucht sich all diese Dinge schön zu malen, um einfach zu sagen, ich habe keine Schuld. Aber irgendwann, als ich dann vor meinen Kids stand, das Wechselgeld in der Hand, schaue sie an und merke, ey, das ist absolut Kappes, was ich gemacht habe. Das ist Mist. Ich habe die Skihalle um 9 Euro betrogen und es hat mir auch wirklich leid getan. Und das Ding war, dass das Wechselgeld, das ich in der Hand hatte, das hat mich angeklagt. Du bist schuldig. Die 9 Euro, das war der Preis meiner Schuld, die ich in mir trug. Und nun hatte ich eine Option, ich konnte zurückgehen und sagen, ich habe euch gerade um 9 Euro betrogen, aber mein Stolz hat mir das verboten, der Stolz eines Koreaners, gesagt, nein, ich mache das anders, ich mache das klug. Und zwar, ich musste irgendwie die 9 Euro zurück an die Neusser Skihalle zahlen. Und deswegen, was ich machte, ist, ich sagte meinen Kids, hey, wollt ihr nicht was zu trinken haben? Ich gebe auch aus. Ey, was wollt ihr haben? Aber nur für 9 Euro, ne? Damit ich irgendwie das Geld wieder zurück an die Skihalle zahle. Weil es war schlimm, einfach dieses Schuldgefühl zu haben. Zu denken, das war nicht richtig. Zu denken, du bist auch noch Christ. Du bist mit deiner Jugendgruppe unterwegs. Wie kannst du das nur machen? Und ich glaube, wir kennen dieses Gefühl sehr, sehr gut. Wenn wir irgendwas gemacht haben, was nicht richtig ist. Wenn wir vielleicht andere Menschen verletzt haben. Wo wir sagen, das war Unrecht, was wir begangen haben. Kommen die Schuldgefühle und wir fühlen uns schuldig. Und was wir wollen ist, wir wollen befreit werden von der Schuld. Wir wollen nicht länger diese Klagestimme in unserem Kopf haben, die sagen, hey, du bist schuldig, es war nicht gut. Wir wollen befreit werden davon. Und genau darum soll es heute gehen. Freiheit von Schuld. Freiheit von Anklage. Ich habe 3 Punkte mitgebracht. Der erste Punkt ist ein neuer, sinnloser Mensch. Der zweite Punkt ist die Grenze von Disziplin. Und der dritte Punkt ist Freiheit von Anklage und Schuld. Ich fange mit Punkt 1 an, ein neuer, sinnloser Mensch. Vers 11 und 12. Verbunden mit ihm, Jesus Christus ist gemeint, seid ihr auch beschnitten worden. Allerdings handelt es sich nicht dabei um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper, sondern um das Ablegen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht, steht in Vers 11. Was Paulus hier sagt ist, wenn ihr anfangt, an Jesus Christus zu glauben, da kann etwas völlig Neues passieren. Da passiert etwas, dass etwas Altes, was bis jetzt noch wichtig war, was bis jetzt vielleicht das Leben dominiert und regiert hat, dass das zu einem Ende, zu einem Abschluss, zu einer Zäsur kommt und etwas völlig Neues, Neuartiges, Reines, Pures, Heiliges anfängt. Und was er hier sagt ist, wenn ihr mit ihm, mit Jesus Christus verbunden seid, seid ihr auch beschnitten worden. Das heißt, irgendetwas wurde abgeschnitten, irgendwas wurde abgetrennt. Und im nächsten Satz sagt er, es geht nicht um einen äußerlichen Eingriff, sondern um das Ablegen der von Sünde beherrschten Natur. Bei den Juden war es so, dass die männlichen Jungs am 8. Tag beschnitten wurden. Das heißt, ein Stück von der Vorhaut wurde bei den Jungs abgeschnitten, um zu symbolisieren, um zu zeigen, dieser Junge gehört jetzt zum Volk Israel. Aber Paulus sagt, das ist nicht, was ich meine. Ich meine nicht diese körperliche Beschneidung. Was ich meine ist, dass in euch etwas passiert. Hier steht, von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Dass in der Natur des Menschen, im Wesen, in der Grundkonstitution sich etwas völlig vertauscht, etwas völlig erneuert, etwas völlig verändert wird. Und der christliche Glaube sagt, wenn man geboren wird, dann ist man erstmal in einer von der Sünde beherrschten Natur. Wir als Menschen sind erstmal von Gott getrennt. Wir haben nicht direkt eine Verbindung zu Gott, sondern was Sünde ist und was von Sünde beherrschter menschlicher Natur heißt oder bedeuten soll, ist eine Natur, die getrennt ist von Gott, die auf Abstand gegangen ist, die nichts von Gott wissen will. Und was Paulus hier sagt ist, wenn ihr mit Jesus Christus verbunden seid, dann wird genau diese Trennung, genau diese Gottlosigkeit, die in euch ist, wird sie rausgeschnitten. Sie wird rausgeholt. Und er fährt fort, Vers 12. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Und Paulus führt diesen Gedanken fort und erwähnt jetzt die Taufe. Und wenn wir an die Taufe denken, dann denken wir, dass ein Mensch ins Wasser geht und dass man ihn so ein bisschen mit Wasser besprenkelt oder unter Wasser taucht. Und wir haben diesen Gedanken oder diese Assoziation von Waschung, von Reinwaschen. Aber was Paulus hier sagt ist, wenn ihr mit Jesus getauft werdet, wenn ihr an ihn glaubt und diese Taufe macht, dann ist es wie ein Begräbnis. Und er sagt es so, dass eure alte Natur, euer alter Mensch voller Schuld, voller Sünde, dass sie mit Christus stirbt bei der Taufe und dann, wenn man aus dem Wasser wieder rausgeholt wird, ein völlig neuer Mensch entsteht. Und wisst ihr, wenn wir mit bloßem Auge drauf gucken würden auf die Taufe, dann würden wir denken, ja, da geht einfach nur jemand ins Wasser und wird dann wieder hochgeholt. Aber was Paulus hier sagt, in der geistlichen Welt, das, was Gott sieht, da geht etwas völlig anderes ab. Es ist eine absolute, zu hundertprozentige Veränderung der Natur. Und wir feiern am 19., also jetzt in 8 Tagen, eine Taufe. Und das ist genau, was an diesem Tag passieren wird. Jemand wird getauft und alles, was er vorher war, die sündhafte Natur, was in ihm ist, das wird begraben und das gibt es nicht mehr. Und eine neue Kreatur, ein neuer Mensch, ein sündloser Mensch kommt aus diesem Wasser raus. Das ist, was in der geistlichen, spirituellen Sphäre passiert. Deswegen ist die Taufe so wichtig. Und Paulus sagt, genau das passiert, wenn ihr anfangt zu glauben. Wenn ihr glaubt, dann werdet ihr ein komplett neuer Mensch. Das Alte ist vergangen. Etwas Neues, Sündloses, Schuldloses steigt aus dem Wasser raus. Und ich glaube, dieser Gedanke ist total anziehend für uns. Das ist, glaube ich, ein Gedanke, den wir unglaublich gut finden, weil wir wünschen uns sehr, nach Erneuerung. Wir wünschen uns sehr, dass Dinge, die vielleicht jetzt in unserem Leben nicht so gut sind, nicht so gut laufen, nicht so gut gelaufen sind, dass sie abgeschlossen werden und was Neues passiert. Deswegen machen wir jedes Jahr auch die New Year's Resolutions, nehmen uns neue Dinge vor. Ich werde weniger essen, mehr Sport machen, mich gesünder ernähren, mehr Zeit meiner Familie verbringen, bla bla bla. Jedes Semester auch das Gleiche, nächstes Semester, da haue ich wirklich rein. Ja, nächstes Semester wird alles anders. Ihr kennt das. Weil uns dieses, das ist eine Zäsur und etwas Neues fängt an, das gibt uns ein Gefühl, dass etwas Altes aufhört, etwas Neues anfängt. Und was Paulus sagt, in einer spirituellen, geistlichen Art und Weise passiert etwas zu 100% Neues in dem Moment, in der Sekunde, wo du anfängst, an Jesus Christus zu glauben. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt, die Grenze von Disziplin. In Vers 6 steht dann, ihr, und da meint er die Leser in Kolossä, ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihn auf, bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was er euch gelehrt hat. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Nun, das, was Paulus in Kapitel 11 und in Vers 11 und 12 gesagt hat, ist: Ihr habt an diesen Jesus Christus, an diese Botschaft geglaubt. Das ist die Botschaft vom Kreuz, dass Jesus gekommen ist, für uns gestorben ist. Und was dadurch entstanden ist, ist ein völlig neuer Mensch, zu 100% neu. Und hier fährt er fort und sagt, ihr habt die Botschaft gehört, ihr habt dran geglaubt und jetzt richtet euer Verhalten daran aus. Was Paulus sagt ist, ihr seid komplett frei. Ihr habt eine komplett neue Freiheit von Sünde und von Schuld bekommen. Ihr seid ein komplett neuer Mensch. Und nun lebt auch so, als wäret ihr oder als seid ihr dieser neue Mensch. Lebt in dieser Freiheit, lebt in der Sündlosigkeit, lebt in der Schuldlosigkeit, lebt in einem Leben ohne Anklage. Nach dem amerikanischen Bürgerkrieg war es so, dass die Nordstaaten, die gegen die Sklaverei waren, haben gewonnen und die Südstaaten, die für die Sklaverei waren, haben verloren. Und was danach passiert ist, der Präsident Lincoln hat irgendeinen Brief oder irgendein offizielles Dokument geschrieben und hat gesagt, es gibt keine Sklaverei mehr. Ja? Als die Nordstaaten gesiegt hatten, gab es keine Sklaverei mehr. Die Sklaverei wurde besiegt und er schrieb ein offizielles Dokument. Und alle Sklaven in ganz Amerika waren eigentlich frei. Das Problem allerdings war, dass es in den Südstaaten schon seit vielleicht einem Jahrhundert oder so Sklaverei gab. Und das Problem, das dadurch entstand, war, dass viele Sklaven in Südstaaten, die rein rechtlich gesehen, rein von ihrem Recht, das sie durch diesen Brief erhalten haben, durch dieses offizielles Dokument bekommen haben, waren sie frei. Aber sie hatten nie gelernt, frei zu sein. Was passiert, wenn du in Sklaverei geboren wirst? Was passiert, wenn du, je nachdem wie alt du bist, 15, 16, 18, 20 Jahre lang nie was anderes gelernt hast, als dass du einen Meister hast, den du gehorchen musst, dass du keine Freiheit hast, dass du irgendwie auf Plantagen irgendwas machen musst. Und die Diskrepanz war, sie waren frei, rein rechtlich gesehen, aber ihr Verhalten war weiterhin das Verhalten eines Sklaven. Und was Paulus hier mit diesen Worten hier sagt, ist etwas sehr, sehr Ähnliches. Er sagt, hey, versteht doch, ihr seid komplett frei. Ihr seid komplett frei von Schuld, ihr seid komplett frei von Sünde und ihr seid nicht mehr gebunden an all diese Dinge, die euch vorher bestimmt haben. Hier steht, ihr habt euch doch Jesus Christus unterstellt. Ihr seid nicht mehr länger all diesen anderen Dingen untertan, sondern ihr seid frei, ihr seid in Christus. Aber jetzt müsst ihr lernen, wirklich frei zu sein. Was heißt diese Freiheit? Wie kann man in dieser Freiheit wachsen? Das steht in Vers 7. Seid in ihm, in Jesus Christus, verwurzelt. Baut euer Leben auf ihn, auf Jesus Christus auf. Bleibt in ihm fest, bleibt im Glauben fest und lasst euch von nichts oder von dem, was er euch beigebracht hat, nicht abbringen. Das christliche Konzept und die christliche Definition von Freiheit, wie man hier sieht, ist total konträr gegen der Vorstellung, die wir von Freiheit haben. Was hier steht ist, ihr sollt tiefer in die Freiheit wachsen, ihr sollt freier sein, das bedeutet, ihr sollt tiefer in die Beziehung, tiefer in die Abhängigkeit zu Jesus Christus wachsen. Und Abhängigkeit und Freiheit ist für uns etwas, was gar nicht passt. Entweder du bist frei oder du bist abhängig. Was das Christentum lehrt und wie das Christentum Freiheit versteht ist, in dem Moment, wo wir Ja zu Jesus Christus sagen, sind wir zu 100% frei. Aber dann müssen wir lernen, in dieser Freiheit zu leben. Und wie tun wir das? Indem wir immer mehr in Jesus Christus wachsen. Das heißt, unsere Verbundenheit, unsere Abhängigkeit, unsere Beziehung zu Jesus Christus macht uns immer, immer freier. Wie kann man sich das vorstellen? Als ich noch in Aachen gelebt habe, hatte ich einen Freund von mir, der erst ein Freund geworden ist, als ich erwachsen war, weil als Kind fand ich den Jungen richtig unausstehlich. Und zwar, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, ich bin nicht ganz so groß, aber er war groß. Und es war für ihn immer sehr, sehr witzig, sich über mich und meine Körpergröße lustig zu machen. Er war auch noch in meiner Kirche, das fand ich noch schlimmer. Er dachte, du bist Christen, mach dich immer wirklich lustig. Wie kann das sein? Nun, mit 18 Jahren machte ich meinen Führerschein und das war für ihn die Krönung. Und zwar, er fand das so lustig, dass ein kleiner Mensch Auto fährt. Ich weiß nicht, was daran lustig ist, aber für ihn war es unfassbar witzig. Und jedes Mal hat er gefragt, ey David, aber ganz ehrlich, kommst du an die Pedalen? Was ist denn das für eine Frage? Natürlich komme ich an die Pedalen. Aber ganz ehrlich, David, kannst du denn über den Lenker gucken? Ja, Mann, ich kann das. Ja? Und er fand das unglaublich witzig. Und am liebsten hat das in der Jugendgruppe gemacht, wenn alle zugehört haben. Ja, David, schaffst du das? Kannst du überhaupt was sehen? Und so weiter. Eines Tages hat dieser damals noch nicht Freund, jetzt Freund, geheiratet. Und als er gesagt hat, dass er heiratet, habe ich mich gefreut, weil ich habe mir gewünscht, dass er so eine richtige Frau, die ihn mal zurechtweist, kennenlernt, ja, die ihm mal sagt, was Sache ist, dass er mal normal wird, darauf klarkommt, dass man lernt, freundlich zu werden, auch zu kleineren Menschen, ja. Und ich habe mir so richtig gewünscht, bitte Gott, lass es so eine richtig, richtig strenge koreanische sein, ja. So. Und dann hat er geheiratet in Korea und kam mit seiner koreanischen Frau zurück und ich war schockiert. Erstens, sie war klein. Und zweitens, sie war wirklich hübsch und drittens, sie war wirklich, wirklich nett. Und dann stellt man sich diese Fragen, wie kann es sein, dass so ein Mann so eine Frau kennenlernt? Ja? Aber das Ding war sehr, sehr interessant, die Entwicklung mit ihm. Und zwar kurz danach bin ich dann weggezogen. Ich war dann ein Jahr in Korea und danach in Bochum zum Studieren. Ich habe ihn dann nicht mehr so oft gesehen. Aber immer dann, wenn ich zurückkam, habe ich positiv festgestellt, dass dieser Mensch sich verändert. Zum Positiven, zum Guten. Und zwar scheinbar war es so, je länger er mit dieser Frau, die wirklich, wirklich lieb war und ist, wirklich herzlich ist, je mehr Zeit er mit ihr verbrachte, desto mehr wurde er geheilt von was auch immer Boshaftigkeit in ihm war. Und das ist dieses Konzept, was Paulus auch hier meint. Wie eine Verbindung, wie eine Beziehung zu Gott einen Menschen unglaublich verändern kann. Nicht vielleicht von heute auf morgen, aber Stück für Stück immer mehr. Je mehr Zeit man verbringt in der Gegenwart, in der Nähe, in der Verbindung mit Gott, dass das Stück für Stück uns verändert, uns befreit von unserem Egoismus, von unserer Selbstsucht, von unserer Gier und mehr zu dem macht, wer Jesus Christus ist. Und das ist etwas, was ich mein ganzes Leben eigentlich probiert habe. Ich habe mich, als ich 16 war, auf einer Silvesterfreizeit bekehrt. Und der Grund war, weil ich zum ersten Mal das Evangelium in der deutschen Sprache gehört habe. Ich war davor in der koreanischen Gemeinde, habe das Evangelium 500 Mal von meinem Vater auf Koreanisch gehört, aber es ist irgendwie nicht in mein Herz durchgedrungen. Aber in dem Moment, wo dieser Gastprediger, der hieß Salajchuk, er predigte über das Evangelium und er sagte, Jesus Christus ist für dich am Kreuz gestorben, um dich frei zu machen, um dich zu einem neuen Menschen zu machen. Das hat mich total umgehauen. Das hat mich total getroffen. Einfach nur der Unterschied, das in meiner Herzenssprache auf Deutsch zu hören. Und ich verstand, bei Jesus Christus, er ist wirklich für mich tatsächlich ganz real vor 2000 Jahren an Golgatha gestorben, um mich komplett neu und frei zu machen. Und das war der Silvesterabend im Jahr 2000 auf 2001. Und es war so ein Gefühl von absolut, ich bin komplett neu. Der alte Mensch ist tot und jetzt bin ich der neue David. ein sündloser David, ein David, der zu Gott gehört. Und an diesem Silvesterabend mit 16 Jahren entschied ich mich, ich will nie wieder diese Freiheit verlieren, ich will nie wieder sündigen. Und kurze Zeit später machte ich mir eine Liste und ich sagte, all die Dinge, die ich ab jetzt nicht mehr machen will. Ich will nicht mehr egoistisch sein, ich will nicht mehr nachtragend sein, ich will nicht mehr gierig sein, ich will nicht mehr schlechte Gedanken haben, ich will nicht meine Zunge aus der Kontrolle geraten lassen, ich will mehr an Jesus Christus denken und all diese Dinge, die man sich als 16-Jähriger vornimmt, wenn man wirklich erfahren hat, was es bedeutet, in diesem Jesus Christus zu sein, diese Freiheit, die einen absolut umgehauen hat. Und ich war sehr, sehr diszipliniert, ich bin nach Hause gefahren und ich habe es wirklich, wirklich lange durchgehalten, glaube ich. Also mit meiner höchsten Disziplin habe ich versucht, wirklich nett zu sein, nicht gierig zu sein, nett zu meinen Brüdern zu sein und so weiter. Aber dann kam ein Tag, wo es dann irgendwie aus irgendeinem Grund nicht mehr ging. Und zwar, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, meine Mutter kam zu mir und sie beschwerte sich darüber, dass mein Zimmer total unordentlich ist. Und ich war zwar ein neuer Mensch, aber ich war immer noch unordentlich. Und sie sagte zu mir, wie kann das sein, dass du so unordentlich bist? Du wirst dieses Jahr, das war 2001, und in dem Jahr bin ich für ein Jahr in die Staaten geflogen als Austauschschüler. Und sie fragte, wie kann das sein, dass du jetzt für ein Jahr ins Ausland gehst, in eine fremde Gastfamilie, und du bist so unordentlich? Das ist peinlich. Und sie hat das die ganze Zeit gesagt, sie hat wahrscheinlich auch recht gehabt, ne? Aber irgendwann konnte ich das nicht mehr hören. Ja, das geht doch nicht, Gesichtsverlust und all dies. Und irgendwann sagte ich, rastete aus und sagte, Mama, lass mich in Ruhe, ich bin froh, wenn ich ein Jahr lang weg von dir und weg von hier bin und ich dich nicht, endlich nicht mehr sehen muss. Und es hat sie natürlich total verletzt. Und ich habe es gesagt und im Moment, wo ich es gesagt habe, habe ich es bereut. Ich bin hoch auf mein Zimmer, mein unordentliches Zimmer. Und dann fängst du an nachzudenken. Wie kann das sein? Du hast dir absolut fest vorgenommen, dass du ein neuer Mensch bist. Du hast auf dieser Freizeit gesagt, du gehörst zu Christus. Du bist komplett frei von Schuld, frei von Sünde. Und du versuchst, diesem Christus nachzufolgen. Und dann beleidigst du deine Mutter, so verletzt sie aufs Tiefste. Warum mache ich das? Warum schaffe ich das nicht? Und es waren Stimmen der Selbstanklage, der Schuld. Und es gibt einige Verse in der Bibel, die auch Paulus geschrieben hat, die dieses Gefühl, das mein Herz damals dominierte, sehr, sehr gut beschreibt. In Kapitel 7 vom Römerbrief, in Vers 15, heißt es, ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will, sondern im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Zwar stimme ich in meiner innersten Überzeugung dem Gesetz Gottes mit Freude zu, doch in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Es steht im Kampf mit dem Gesetz, mit dem ich innerlich zustimme und mache mich zu seinem Gefangenen. Darum stehe ich nun unter dem Gesetz der Sünde und mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. Und was er sagt ist, da sind zwei Kräfte in mir. Einerseits, ich will gut sein, ich will in dieser Freiheit leben, doch andererseits werde ich immer wieder gefangen genommen und falle und tue Dinge, sage Dinge, mache Dinge, die ich eigentlich gar nicht tun will. Es ist eine Zerrissenheit. Es ist ein Unverständnis für das eigene Handeln. Es ist heuchlerisch, es ist unauthentisch. Man klagt sich an. Man fühlt sich total unwürdig. Und vielleicht kennt ihr dieses Gefühl. Und vielleicht kennt ihr ganz genau das, wovon ich jetzt gerade rede. Und ganz, ganz lange in meinem Leben, wie ich mit diesem Gefühl von Schuld, diesem Gefühl von innerer Anklage umgegangen bin, ist einfach Ablenkung und Abstand. Ich habe mich versucht, irgendwie abzulenken von dem, was ich falsch gemacht habe. Einfach nicht dran denken, einfach so tun, als wäre es nicht passiert. Einfach auf Abstand gehen, einfach meiner Mutter nicht begegnen. Ich habe mich auch schuldig vor Gott gefühlt. Einfach nicht mehr beten, einfach nicht mehr Bibel lesen, einfach nicht mehr zwar in die Kirche gehen, aber nicht an Gott denken, weil man sich schämt, weil man sich wirklich schlecht vorkommt, weil man sich unauthentisch vorkommt. Weil es dieses Schuldgefühl gibt, ich werde diesem Maßstab nicht gerecht. Ich kann diese Forderung, die ich mir selbst aufbürde, irgendwie nicht erfüllen. Und ich habe mit Disziplin versucht, frei zu sein. Ich habe mit Disziplin versucht, in dieser Freiheit zu leben. Aber das ist das Problem, dass die Disziplin allein uns nicht von Schuld befreien kann. Die Disziplin kann dazu führen, dass sie Schuld und Sünde vermeidet. Aber Disziplin, das Versuchen, das Beharren, das beständig an etwas dranbleiben, ist nicht in der Lage, uns von Schuld zu befreien. Und das ist die Grenze von Disziplin. Aber das ist, worunter wir alle leiden. Wir denken, wenn ich nur diszipliniert genug bin, wenn ich mich nur genug anstrenge, dann schaffe ich es, frei zu sein, schaffe ich es, frei von Sünde zu sein, schaffe ich es, frei von Egoismus, von den Schimpfwörtern, von all den Dingen in meinem Kopf, die nicht richtig sind. Und wir versuchen es, aber die Disziplin allein schafft es nicht, uns frei zu machen und vor allem auch nicht frei von der Schuld. Und das ist mein dritter und letzter Punkt. Freiheit von Anklage und Freiheit von Schuld. Wisst ihr, wenn man etwas macht, was nicht richtig ist und man sich auch dessen bewusst ist, dann ist das, was man erwartet, dass man dafür bezahlen muss, dass man dafür bestraft wird und dass man irgendwie das vergelten muss, was man an Schaden angerichtet hat. Und in den Momenten, wo ich zum Beispiel als 16-Jährige das gegen meine Mutter gesagt habe, aber auch viele andere Male in meinem Leben, wo ich wusste, das ist nicht das, was Gott will, damit habe ich anderen Menschen wehgetan, ihnen Schmerz zugefügt. Was ich erwartet habe, ist, irgendwie werde ich jetzt dafür bestraft werden. Irgendwie wird Gott super sauer auf mich sein. Irgendwie wird er mich bestrafen oder irgendwie sowas. Aber lass uns mal Vers 14 lesen. Denn was dort steht, ist absolut anders. Und da steht, den Schuldschein, der auf unseren, auf deinen, auf meinen Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Es ist etwas völlig anderes, was wir erwarten und was die Realität bei Gott ist. Wir erwarten, dass er uns anklagt, dass er sagt, du hast die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt. Du bekommst eine Strafe dafür. Du musst dafür büßen. Du darfst nicht in meine Gegenwart kommen. Geh. Aber was hier steht ist, dass der Schuldschein, dass der Brief, die Quittung, auf der steht, dass wir das und das nicht richtig gemacht haben. Mit dem ganzen Inhalt, mit jeder Sünde, die uns dann anklagt, dass dieser Schuldschein ans Kreuz genagelt wurde und annulliert wurde und für nicht länger gültig erklärt wurde. Dieser Schuldschein wurde ausradiert. Gott, in dem Moment, wo wir zu ihm kommen, schaut nicht mit einem grimmigen, enttäuschten, bösen Gesicht auf uns, sondern er schaut mit einem Gesicht, das weiß, die Schuld ist schon vollkommen bezahlt. We're good, we're even. Du bist immer noch absolut liebenswert, absolut, absolut wertvoll für mich, egal was du getan hast. Und der Grund dafür ist, weil Jesus Christus selbst zum Schuldschein geworden ist. Weil Jesus Christus mit Leib und Seele sich ans Kreuz hat nageln lassen. Weil er all die Schuld, all die Sünde, was auch immer wir, ich, du verbrochen hast, verbrichst, verbrechen wirst, tun wirst, er auf sich genommen hat und vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha bezahlt hat mit seinem Blut. Er ist zur Kasse gegangen und hat die Rechnung für dein Leben bezahlt. Und zwar voll, jeden einzelnen Cent. Und das ist der Grund, weshalb Gott nicht irgendeine andere Version von dir liebt. Eine Version, die ein bisschen heiliger ist. Eine Version, die ein bisschen besser in die Kirche geht. Eine Version, die nicht ganz so viel sündigt. Sondern Gott hat dich durch Jesus Christus befreit, errettet und freigekauft. Und zwar mit allem, was du bist. Und auch mit deiner Sünde. Und der Schuldschein ist annulliert. Und der Schuldschein hängt am Kreuz. Und hier steht, und jede gottesfeindliche Macht und Gewalten, die uns noch irgendwie versuchen anzuklagen, seien es unsere eigenen Stimmen in uns, seien es andere Stimmen um uns, seien es irgendwelche dämonischen Mächte, steht hier, hat er zur Schau gestellt, hat er entwaffnet, ist nicht mehr länger gültig. Gott sagt, dieser Junge, dieser Mann, diese Frau ist schuldlos. Und das ist, was uns von Schuld befreit. Diese Gnade, diese Liebe, diese Vergebung von Jesus Christus, die er uns vollkommen offenbart hat am Kreuz von Golgatha. Das ist, was uns wahrhaftig zutiefst von Schuld befreit. Und ich weiß nicht, mit was für ein Herzen du heute hier in die FCC gekommen bist. Vielleicht hast du noch nie von diesem Jesus Christus gehört. Und da möchte ich dich einladen, lern diesen Jesus Christus mal kennen. Denn es ist wahr, was hier in dieser Schrift steht, dass wir in dem Moment, in dem wir anfangen zu glauben, wie ein komplett neuer Mensch vor Gott wären, dass in der geistigen Welt sich alles umkrempelt. Und vielleicht bist du schon lange Christ, aber hast noch nicht angefangen, wirklich in dieser Freiheit zu leben. Und da möchte ich dich auch einladen dazu, dass du anfängst, tiefer in diesen Jesus Christus verwurzelt zu sein, tiefer in deine Beziehung zu Christus zu wachsen, um mehr zu werden wie er, immer freier zu werden. Und vielleicht bist du auch hier und sagst, du hast all das schon gemacht. Und du hast dein ganzes Leben abgemüht und mit Disziplin versucht, mit Zwang versucht, irgendwie freier zu sein, irgendwie frei zu werden von all den Gedanken, von all diesen Dingen, die dich gefangen halten, Gewohnheiten, Worten, Gefühlen. Aber immer und immer wieder bist du gefallen. Und es gibt diese Schuldgefühle, es gibt die Schuld in deinem Leben, die dich anklagt. Vielleicht ist es erst letzte Woche passiert. Oder vielleicht vor einem Monat. Oder vielleicht gibt es irgendeine Schuld, irgendetwas, was dich anklagt, was dich schon seit Jahren verfolgt. Und ich möchte dir hier und heute an diesem 11. September 2016 sagen, dass Jesus Christus für dich am Kreuz gestorben ist. Und dass er auch genau für diese Sünde, an die du jetzt gerade denkst, an diese Schuld, an die, die dir jetzt gerade in den Kopf steigt, dass er auch für diese Schuld gestorben ist und er dich frei macht. Und eine Sache, die ich hier in der FCC gelernt habe, und das ist für mich als koreanischer Christ sehr, sehr neu gewesen. Als koreanischer Christ habe ich gelernt, dass man diszipliniert sein muss. Man muss versuchen, immer frei zu sein. Versuchen, all diese Dinge, die negativ sind, weg von sich zu halten. Aber ich habe gelernt, dass in dieser Disziplin keine Freiheit ist. Dass mich das nicht befreit von Schuld. Und was ich hier gelernt habe, ist, dass es zur geistlichen Reife, zum Erwachsenwerden in Christsein bedeutet, dass man immer schneller anfängt, aufzustehen, wenn man gefallen ist. Dass man immer schneller zum Kreuz kommt, weil man ein Bewusstsein hat, dass Jesus Christus für uns gestorben ist und dass uns ein Gott empfängt voller Gnade. Und ich weiß nicht, wo du stehst. Ich weiß nicht, wo du heute jetzt gerade in diesem Moment in deinen Emotionen bist, ob beim Wort Schuld direkt etwas hochkommt. Aber lass dich davon nicht gefangen nehmen. Lass dich nicht davon zu Boden drücken. Sondern je schneller, desto besser. Steh auf und komm zum Kreuz. Komm zum Kreuz und schau in das Gesicht eines Gottes, der dich ohne Anklage anschaut und dich erwartet. Und lass uns jetzt einfach eine Zeit nehmen, wo wir kurz zur Ruhe kommen, vielleicht ein bisschen reflektieren und das sacken lassen.